Wir hatten über Jüngerschaft gesprochen. Das erste Thema waren Glaubensziele, wie sie entstehen. Und ich wiederhole den einen Aspekt: Glaubensziele lassen sich nicht aus dem Ärmel schütteln. Aus einer Zeit der Stille unter Gebet kommen sie von Gott, werden mir von Gott mitgeteilt. Wo keine Offenbarung, wo keine Weissagung ist, wird das Volk wild und wüst oder es kommt einfach um. Dort, wo ich klare Ziele habe, wo mir Gott gezeigt hat, was jetzt hier meine Aufgabe, mein Auftrag ist, worauf ich hinarbeiten soll, wo ich mein Leben wie in welcher Form investieren soll, kommt als zweites, die zweite Thematik, anleiten zur Nachfolge, zur Jüngerschaft, weil es dem Auftrag Jesu entspricht. Wir hatten hier zunächst über die Notwendigkeit gesprochen, dann über die Prinzipien, die im Neuen Testament mitgeteilt werden. Und das Letzte, was wir behandelt hatten, waren diese drei Stellen. Philipper 4, Vers 9, 2. Timotheus 3, die Verse 10 bis 11, die hatten wir gelesen. Und dann als drittes 1. Thessalonicher. Und diese Stelle möchte ich euch bitten, ausführlich in Ruhe zu studieren. Die werden wir jetzt hier nicht aufgreifen. Jetzt kommt der nächste Themenkreis. Was ist eigentlich das Ziel dieser Anleitung zur Nachfolge? Ziel der Jüngerschaft. Mit welchem Ziel leite ich Menschen an, wenn Jesus sagt, machet zu Jüngern? Was ist eigentlich das Ziel? Was steht dahinter? Was bedeutet das, jemand zu einem Jünger Jesu zu machen? Wie weit kann man das überhaupt machen? Und ich möchte euch bitten, eine Stelle aufzuschlagen, die den Erstsemestrigen wahrscheinlich gar nicht mehr im Ohr liegt. Wir hatten am ersten Abend, als ihr hier todmüde ankamt, im ersten Semester, diese Stelle schon einmal durchgesprochen. Wisst ihr noch, was das war? Nein, das hatte der Gunther mit euch durchgesprochen. Zweite Könige. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Vom ersten Semester, der erste Abend, als ihr hier zusammenkamt, und ihr alle todmüde auf euren Stühlen hinkt, hatten wir 2. Könige, Kapitel 2, die Verse 1 bis 14 uns angeschaut. Und zwar zwei Männer. Wisst ihr noch, wer es war? Jawohl, Elia und Elisa, um die geht's. Weil hier in einem ganz fantastischen Beispiel gezeigt wird, was es heißt, einen anderen anzuleiten zur Nachfolge. In dieser Stelle, als diese Stelle erreicht wird, 2. Könige 2, war der Elisa ungefähr 20 Jahre im Dienst des Elia gewesen. Das ist eine lange Zeit. Er hat ihn also 20 Jahre lang angeleitet zur Nachfolge. Es gibt keine Instant-Anleitung, wo man einfach einen geistlichen Aufguss macht und dann blühen die förmlich auf. Gibt's nicht. Es muss nicht immer 20 Jahre dauern. Es kann manchmal sehr viel kürzer gehen. Bei Mose hat es 80 Jahre gedauert. Bei manchen dauert es vielleicht nur 2 Jahre oder 2 Monate, das ist unterschiedlich. Diese beiden waren für 20 Jahre zusammen. Elisa ist 20 Jahre lang dem Elia nachgefolgt, um sich zurüsten zu lassen zur Jüngerschaft. Und in diesem Beispiel, Elia und Elisa, wird sehr, sehr deutlich gemacht, wo das Ziel der Nachfolge liegt. Und wir gehen die Stationen noch einmal durch. Das geht um den letzten Lebensabschnitt, den die beiden miteinander haben. Vers 1, Kapitel 2, da aber der Herr wollte Elia im Wetter gen Himmel holen, gingen Elia und Elisa von Gilgal. Könnt ihr euch noch erinnern, was Gilgal bedeutet oder was in Gilgal geschah? Das war der Ausgangsort, ja, Soran? Das war nach der Wüstenwanderung, Durchzug durch den Jordan, Einzug in das verheißene Land, der Ort der Beschneidung, wo das Volk Israel zum ersten Mal bewusst wieder Gott gehorsam war. Und das ganze Volk sich unter die Hand Gottes demütigte. Josua, Kapitel 4. Dort geht es von Vers 19 bis Kapitel 5, Vers 9. Und in Vers 9, Kapitel 5 heißt es, die Schande Ägyptens ist von euch gewandt. Kapitel 5, Vers 9, die Schande Ägyptens ist von euch gewandt. Wofür steht Ägypten? Für die Welt, symbolische Bedeutung für die Welt. Ein Volk zieht aus der Welt, kommt in den Zustand des verheißenen Landes, an den Ort, wo Gott dieses Volk haben wollte, und sagt, wir sind bereit, uns unter deine gewaltige Hand zu unterwerfen, und wir wollen nach deinem Willen, nach deinen Geboten leben. Das ist der Ort, wenn man es so nehmen will, der Buße. Beschneidung ist eigentlich ein äußeres Zeichen für die Haltung der Buße. Deshalb greift Jesus das auf im Neuen Testament. Paulus greift es auch auf. Sagt, das, was eigentlich vor Gott zählt, ist die Beschneidung des Herzens. Nicht rein äußerlich am Fleisch, sondern ich will mich unter die Hand Gottes demütigen. Ich will äußerlich sichtbar machen, dass Gott mein Herr ist und dass ich ihm unterstellt bin. Das Ort der Buße, Ort des Gehorsams, das gehört ja zur Buße dazu. Der Ort des Gehorsams, es ist der Ort der Demütigung. So wie es uns im Neuen Testament gesagt wird, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Jakobus 4, Vers 10. Wenn diese Haltung nicht erreicht wird, dass jemand sagt, ich möchte von ganzem Herzen aus der Buße heraus leben, nicht aus dem Traurigsein, wir hatten ja ausführlich über Buße gesprochen und es wurde immer wieder von verschiedenen Gastlehrern erwähnt, nicht aus der Haltung des Zerknirschtseins, ich heule, weil ich erwischt worden bin, oder ich schütte mir einen Haufen Asche auf mein Haupt und ziehe mir einen großen Sack an, damit jeder sieht, wie bußfertig ich bin. Sondern diese innere Einstellung, die sagt, ich möchte ausschließlich aus der Abhängigkeit von Gott leben. Ich will nichts von mir erwarten. Deshalb kann ich in Bezug auf mich über nichts enttäuscht sein. Einige von euch sind sehr enttäuscht über sich selbst, weil sie zu viel von sich erwarten und zu wenig von Gott. Man kann nur über sich selbst enttäuscht sein, wenn man von sich selbst etwas erwartet. Wenn man etwas von sich selbst erwartet und deshalb über sich selbst enttäuscht, ist es ein Zeichen dafür, dass man nichts von Gott erwartet. Oder nur so und so viel oder so und so wenig von Gott erwartet. Buße heißt, ich kehre mich um, ich kehre mich ab, ich wende mich von mir, auch von meinem Versagen, auch von meiner Schuld. Und ich wende mich Gott zu und erwarte alles von ihm. Wer diese Haltung nicht hat, kann nicht angeleitet werden zur Nachfolge. Er kann kein Jünger Jesu werden, das geht nicht. Er muss zu nichts fähig sein, muss keine besonderen Begabungen haben, aber muss bereit sein. Er muss bereit sein, immer wieder neu, trotz all seines Versagens, immer wieder neu zurückzufinden zu diesem Ort der Buße. Deshalb Ausgangsort Gilgal. Wir haben den Auftrag, andere anzuleiten zur Jüngerschaft. Wir haben nicht den Auftrag, die Welt zu evangelisieren. Weltevangelisation ist die Voraussetzung, um andere anzuleiten zur Nachfolge. Nur wenn ich evangelisiere, kann ich Menschen anleiten zur Nachfolge. Aber Evangelisation ist kein Selbstzweck. Anleiten zur Nachfolge setzt voraus, dass die Leute über die Entscheidung für Jesus hinaus bereit werden, ich möchte mich immer wieder neu von mir abwenden und Gott zuwenden. Vers 2, Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier. So ein schöner Ort, der Ort der Buße. Das Volk Israel hat sich 40 Jahre in der Wüste, in der Haltung der ständig neuen Buße aufgehalten, Leid getragen, Tränen geweint, aber diese innere Haltung eigentlich nicht angenommen. Und was der Elia durch diese Frage bewirkt, Test. Hast du verstanden, worum es in Gilgal geht? Bleib doch hier. Wenn man Gilgal verstanden hat, kann man an diesem Ort nicht stehen bleiben. Man muss weitergehen. Bleibt doch hier, denn der Herr hat mich gen Bethel gesandt. Ich gehe eine Station weiter. Ich kann dich nicht zwingen, mitzukommen. Ich will dich nicht zwingen, mitzukommen. Wenn du mitkommst, dann aus freien Stücken. Wenn ich andere anleite zur Nachfolge, kann ich sie nicht zwingen. Ich kann sie nicht schieben und treiben. Ich kann sie wohl hier und da von Zeit zu Zeit ein klein wenig stupsen, aber wenn es ein permanentes Schieben wird, ihr könnt euch an die Geschichte von dem Pastor mit dem Hut erinnern, oder dem Vikar, Halleluja, Halleluja. Warum? Der Zug ist das Einzige in meiner Gemeinde, was sich bewegt, ohne dass ich es schieben muss. Wenn ich jemanden anleiten möchte zur Nachfolge, darf das nicht dadurch geschehen, dass ich ständig schubse und schiebe und drängele und treibe. Das geht nicht. Dann lieber aussteigen lassen, abwarten, zurücklassen, weitergehen. Wenn es sein muss, auch ohne ihn. Und vielleicht nach einem Jahr oder nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren wiederholen. So dass der Barnabas mit dem Paulus gemacht hat, ihn eine Weile ruhen lassen. Bethel, Elisa sagt, ich komme mit, so wahr der Herr lebt und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und sie kommen hinab nach Bethel. Was war in Bethel geschehen? Wofür steht Bethel? Wer kann sich an einiges erinnern, was in Bethel war, ja? Warum hat er einen Altar gebaut? Ja? Sagst du da hinten? Der hatte geträumt. Was hat er geträumt in Bethel? Ellen? Ja, Uwe, danke. Ellen? Okay. Es ist schön, wenn ihr beide so einer Meinung seid. Wie schön ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Der hatte die Vision von der Himmelsleiter, wo die Engel hoch und runter liefen. Der Himmel offen war, er einen Blick für die Wirklichkeit, für die Realität Gottes hatte. Jakob hat dort auch einen Altar gebaut, aber auch Abraham hat dort einen Altar gebaut. Der Abraham wird von Bethel her erwähnt im 1. Mose, Kapitel 13, die Verse 3 bis 4. Der Abraham. Und dann Jakob im 1. Mose, Kapitel 28, Vers 19. Bethel ist der Ort, wo ich einen Blick für die Wirklichkeit, für die Größe Gottes bekomme. Ein Blick für die Größe Gottes. Jesus sagt es in Johannes 1. Von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen. Ihr werdet freien Zugang haben, Paulus schreibt es im Epheserbrief im 2. Kapitel, freien Zugang zum Vater. Ihr könnt ein- und ausgehen. Der Himmel ist für euch geöffnet. Ihr könnt wahrnehmen, was euch zur Verfügung steht. Ihr dürft es erkennen. Er nimmt ihn also mit an einen Ort, wo er daran erinnert wird, Gott hat sich offenbart. Die zweite Stufe praktisch, die wir in der Anleitung zur Nachfolge erreichen wollen, dass wir Menschen einen Blick für die Wirklichkeit Gottes vermitteln. Dass sie Gott als Gott erkennen. Nicht nur eine kleine Idee haben, eine kleine Vorstellung, sondern in zunehmendem Maße erkennen, Gott kann. Gott ist ein großer, ein allmächtiger Gott. Gott ist der Schöpfergott. Im 6. Kapitel hatte Elisa, nachdem er bestätigt wurde in seinem neuen Amt, seinen Diener, Vers 15, schlagen wir gerade auf. 2. König, Kapitel 6. Da kommen die Syrer und wollen den Elisa schnappen, ihn gefangen nehmen. Und der Elisa hatte einen Hausknecht. Es kann sein, dass es der Gehasi war, wahrscheinlich war es ein neuer, denn der Gehasi wurde mit Aussatz geschlagen, aber vielleicht war es trotzdem noch, ist offen. Der Diener des Mannes Gottes stand früh auf, dass er sich aufmachte und auszöge. Und siehe, da lag eine Macht um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, wie wollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer ist mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, den Hornochsen hat er hier verschluckt. Dass er sehe, Vers 17, 2. König 6, Vers 17. Da öffnete ihm der Herr die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. So oft beurteilen wir Situationen von dem, was wir vor Augen sehen. So wie dieser Knecht des Elisa. Der sah die feurigen Rosse, er sah die Syrer, er sah die Macht, er sah die Angriff, er sah die Schwierigkeiten, hatte keinen Blick für die Wirklichkeit Gottes. Und er kommt zu dem Mann Gottes und sagt, was sollen wir tun? Beurteilt also die Situation von dem Gegenwärtigen her, was vorliegt, von dem Menschlichen her. Er lebt vom Schauen, nicht vom Glauben. Und Elisa betet und bittet Gott, dass er ihm die Augen öffnen möchte, sodass er einen Blick für die Größe, für die Wirklichkeit Gottes bekommt, dass er erkennt, Gott ist ein Gott, der immer, zu jeder Zeit kann, dem nie in irgendeiner Situation die Hände gebunden sind, der nie in irgendeine Verlegenheit zu bringen ist, der immer genau weiß, was zu tun ist. Das wollen wir vermitteln, wenn wir andere anleiten zur Nachfolge. Dass sie einen Blick für die Wirklichkeit, für die Größe Gottes bekommen. Den Himmel offen sehen. Nicht nur glauben, in Anführungsstrichen kopfnickend bejahen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und siehe, ich bin bei euch, sondern wirklich erkennen, wie unbegrenzt die Macht Jesu ist. Und das ist ja schön, schöner Ort hier, wo man die Herrlichkeit Gottes sieht. Und der Elia sagt zum Elisa in Vers 4, Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib doch hier. Ist das schön hier? Willst du nicht hier bleiben? Und ständig den Himmel offen sehen? Es gibt ja ganze Grüppchen, die sich nur damit beschäftigen, wie groß Gott ist. Schließ dich doch dieser Gruppe an. Hier gab es auch so eine kleine Bibelschule, die Schule der Propheten. In Vers 3, da gingen der Propheten Kinder, die zu Bethel waren. Die hatten sich dort eingenistet, haben dort ständig gelehrt bekommen in ihrem Lehrprogramm, wie groß Gott ist. Immer wieder, von allen Seiten, von oben, von unten, von vorn, von hinten. So groß ist Gott. Und die haben gesagt, Mensch, ist das nicht schön, ist das nicht herrlich. Gott ist doch herrlich groß. Und das wussten sie alles. Bleibt doch hier. Man kann nicht nur die Größe Gottes erkennen und dann dabei sitzen bleiben. Man kann schon. Bloß dann nützt einem alle Erkenntnis nichts. Dann bläht diese Erkenntnis auf. Verschafft einem einen dicken Kopf. Man wird eingebildet, überheblich. Und Elia sagt, bleibt doch hier. Ihr werdet das bei jeder dieser vier Stationen merken, immer wieder, ich zwinge dich nicht mitzukommen. Jüngerschaft beruht ausschließlich auf der Freiwilligkeit. In Johannes 6 tut Jesus das mit den 12. Wollt ihr auch gehen? Ich gehe weiter. Ich zwinge euch nicht mitzukommen. Wenn ihr gehen wollt, könnt aussteigen. Ich gehe weiter. Wir wollen also einen Blick für die Größe, für die Wirklichkeit, für die Herrlichkeit Gottes vermitteln. In Vers 4 sagt er, der Herr hat mich gen Jericho gesandt. Das ist der dritte Ort. Jericho. Was geschah in Jericho? Was war da los in Jericho? Ja? Da sind die Mauern eingestürzt in Jericho. Sollten wir eigentlich singen? Haben wir das drin in unserem Liederbuch? Ja? Ist das drin oder nicht? Joshua fought the battle of Jericho? Schöner Schlager. Aber es ist ein gutes Lied, das stimmt. Josua 6, Vers 20. Jericho ist der Ort der Ermutigung. Ort der Erinnerung. Ort, wo man daran denkt, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Gott hat seiner Größe entsprechend gehandelt. Er wird nicht genau so wieder handeln. Es hätte also nicht viel weh, hier 7-mal um die Klostermühle rumzulaufen für 7 Tage. Da würde wahrscheinlich hier nicht allzu viel geschehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Israeliten, als sie da mitmarschierten, nicht allzu gläubig waren und nicht überzeugt waren, dass da wirklich was geschehen würde. Sonst wären die wahrscheinlich sehr viel vorsichtiger und in gutem Abstand von der Mauer gelaufen. Denn es wurde nicht gesagt, ob die nach innen oder nach außen fallen, als sie da rumliefen. Sie haben nur abwartend das getan, was ihnen aufgetragen wurde. Und sie kommen nach Jericho. In Jericho wird der Elisa an das erinnert, was er in Bethel gesehen hat. Gott ist ein großer Gott und er hat Großes getan und es ist notwendig, dass wir diese Meilensteine auch in unserer eigenen Geschichte haben. Es würde wahrscheinlich nicht schaden, sich von Zeit zu Zeit einfach mal Rechenschaft abzulegen, was hat Gott in meinem Leben schon alles getan? Und wenn da nicht allzu viel vorliegt, guck in das Leben anderer, guck in die Geschichte. Was hat Gott schon in der Geschichte getan? Jericho war ja auch nicht das persönliche Leben des Elisa. Es waren die Eingriffe Gottes, um ermutigt zu werden. Deshalb, was wir im ersten Thema besprochen hatten, verschafft dir Informationen über die Sache des Reiches Gottes in der Welt. Was geschieht in der Welt? Weil es ganz entscheidend ermutigt. Und wir brauchen diese Ermutigung. Damit unser Wissen nicht nur in der Theorie stecken bleibt. Gott hat sich nicht nur als großer Gott gezeigt, sondern er hat als großer Gott gehandelt. Und hier gibt es auch wieder so eine kleine Mini-Bibelschule, vielleicht ein 6-Monats-Kurs. Da heißt es in Vers 5, da traten der Propheten Kinder, die zu Jericho waren, zu Elisa, und sie sprachen. Die wussten auch einen ganzen Haufen. Solche Gruppen gibt es hin und her überall in ganz Deutschland. Siegerland, Württemberg, so die alten Erweckungsgebiete. Wo da die alten Leute sagen, oh, war das nicht schön, vor 20 Jahren, da hat der Herr hier bei uns, vor 200 Jahren, da gab es hier eine Erweckung, oh, herrlich war es. Und die leben alle in der Vergangenheit. Zehren alle noch von dem vergangenen Segen, von den großen Erweckungen, die es gegeben hat, und sind selbst total gesetzlich geworden. Vielleicht gab es hier in Jericho noch so eine Gruppe, die jeden Tag oder einmal die Woche oder einmal im Jahr als großer Rummel da um die Mauern rumlief, um daran zu denken, was Gott getan hat. Es wurde schön ausgebaut. Vielleicht gab es Postkarten, Zeichnungen über den Sturz der Mauern oder so kleine Souvenirs, um daran zu erinnern, wie groß doch Gott war. Aber von der Größe, von dem Tun Gottes selbst, war hier nicht mehr allzu viel zu verspüren. Und Elia sagt, ich bleibe nicht hier, ich gehe weiter. Vers 6, Elia sprach zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich gesandt an den Jordan. Das ist die letzte Station, die diese beiden anpeilen, den Jordan. Und wir lesen gerade das, was jetzt folgt, von Vers 6 an. Elisa ist bereit, mitzugehen. Wir lesen von Vers 8, Entschuldigung. Da nahm Elia seinen Mantel und er wickelte ihn zusammen und er schlug ins Wasser, das teilte sich auf beiden Seiten, dass die beiden trocken hindurchgingen. Jordan ist der Ort des gegenwärtigen Sieges. Elia zeigt dem Elisa, wie man jetzt in der Gegenwart das, woran man in Jericho erinnert wurde, erlebt. Das, was man in Bethel geschaut hat. Das, was man in seiner Haltung in Gilgal schon erwartet hat. Als man sich diesem lebendigen Gott zuwandte, sich unter seine gewaltige Hand demütigte und jetzt weiterging, daran erinnert wurde, wie groß dieser Gott ist, an dem man sich gebunden hat. Wie viel dieser Gott in der Vergangenheit getan hat, mit dem man gehen möchte. Jetzt wird praktisch demonstriert, so handelt Gott. Der Gott, den wir geschaut haben, greift ein. Das ist das, was wir in der Anleitung zur Nachfolge vermitteln wollen. Wir wollen Menschen anleiten zur Nachfolge, Voraussetzung die Haltung der Buße. Hier dürfen und können wir nicht stehen bleiben. Wir wollen sie weiterführen als Zweites. Das kann Monate dauern, es kann Jahre dauern. Das kann ganz schnell gehen, das steht nicht in unserer Hand, weil Wachstum unterschiedlich ist. Manche wachsen schnell, manche wachsen langsam. Wir wollen als Zweites Ihnen einen Blick für die Wirklichkeit Gottes vermitteln. Als Drittes Sie daran erinnern, Ihnen einen Einblick geben an das, was Gott schon getan hat. Und dann als Viertes Sie zu dem Punkt führen, wo Sie gegenwärtig den Sieg Gottes erleben können. Es geht noch weiter. Vers 9, da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir werde ein zwiefältig Teil von deinem Geiste. Dass ihr das nicht als Unverschämtheit anseht oder als Überheblichkeit. Diese Aussage ist eigentlich eine Demütigung. Wenn ich nur halb so groß sein möchte wie du, brauche ich mindestens doppelt so viel von dem Geist, den du hattest. Er sagt also nicht, ich möchte doppelt so groß werden wie du, wenn er um eine zwiefältige Portion, um ein doppeltes bittet. sondern er sagt bewusst, ich bin so unbedeutend, so klein, wenn ich nur halbwegs irgendwie deine Aufgabe übernehmen soll, brauche ich mindestens doppelt so viel, mindestens, wenn nicht mehr. Er sprach, du hast ein hartes Gebet, denn es steht ja nicht in der Hand eines Menschen, den Geist Gottes zu verteilen. Doch so du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so wird es ja sein, wo nicht, so wird es nicht sein. Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Kann ich mir vorstellen, wenn da so eine Kutsche angerast kommt, plötzlich stell dir das mal vor, die kommen da so runter vom Himmel gedonnert und direkt auf die zu, dass die wahrscheinlich beide nach beiden Seiten gesprungen sind. Und sie waren voneinander geschieden. Bisher gingen sie schön einträchtig nebeneinander und tief in theologische Gespräche vertieft. Du willst also doppelt so viel haben, du. Ich kann dir also da nichts garantieren, aber wenn du das erlebst oder siehst, wie Gott mich zu sich holt, wird Gott deiner Bitte nachkommen. Dieses Zeichen wollen wir bitten. Und dann sieht er, hey, pass auf, Vorsicht! Und da kam das Ding schon angerast. Und die sind gesprungen. Elisa aber saß. Er war auf der einen Seite und er sah, wie der Elia auf der anderen Seite mitgenommen wurde und er schrie. Mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, und er sah ihn nicht mehr. Das muss eine dolle Begebenheit gewesen sein. Wenn man sich das nur mal, mach mal die Augen zu und stell dir das nur mal annähernd vor, wie da so eine Kutsche durchgerauscht kommt vom Himmel runter, kaum die Erde berührt, den anderen mitnimmt und schon wieder verschwunden ist. Im Nu. Das muss ein herrliches Bild gewesen sein. Schönes Motiv für Fotografen. Und dann heißt es weiter, und Elisa fasste seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke, hob auf den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordans, nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und er schlug ins Wasser, da teilte sich's auf beide Seiten. Und Elisa ging hindurch. Der Elisa kam also zu dem Ort, gelangte an den Punkt, wo er selbstständig, ohne weitere Anleitung, die Kraft Gottes, die Zusage Gottes in Anspruch nehmen konnte, wo ein siegreiches Leben lebte. Und das ist das Ziel. Das wollen wir erreichen, wenn wir andere anleiten zur Nachfolge. Dass sie zu einem Punkt kommen, wo sie selbstständig, ohne weitere Anleitung, beständig in der Gegenwart Gott erleben, mit Gott rechnen, egal wie die Umstände aussehen, egal wie allein sie sind, egal wie schwierig es ist, sie rechnen jetzt mit Gott und nehmen die Kraft Gottes in Anspruch. Das ist das Ziel, das wir erreichen wollen. Im Neuen Testament, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das kann man schnell auswendig lernen und zitieren. Es ist ein Unterschied, ob man es weiß oder ob man es erlebt. Und das wurde hier jetzt erlebt. Ich vermag alles, egal was kommt, ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht. Und dieses Ziel streben wir an, wenn wir andere anleiten zur Nachfolge. Als ich noch in Berlin wohnte und dort mit Campus anfing zu arbeiten, habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der noch zur Schule ging. Er hatte gerade fertig abgeschlossen und fing an zu studieren an der PH in Berlin. War nicht gläubig, hatte ihn auf einer Jugendleitersitzung kennengelernt, hatte eine Jungscha geleitet und war sehr interessiert. Wir haben uns am nächsten Tag verabredet und ich habe ihn eingeladen, mitzukommen auf eine unserer Skifreizeiten. Und er kam mit und hat sich am vierten, fünften Tag dort für Jesus entschieden, kam zum Glauben. Und ist unwahrscheinlich schnell gewachsen. Das war im Nu, war der selbstständig, so schien es. Wir kamen von der Freizeit zurück und 3 Tage später rief er mich an. Ich hatte mich also gar nicht, so wie man es eigentlich tun sollte, um ihn gekümmert, um zu sehen, wie es ihm jetzt geht nach der Freizeit und wieder zurück zu Hause in der alten Umgebung. Und er rief mich an und sagte, Bernhard, ich habe einige Fragen, wann kann ich mit dir sprechen? Und wir machten einen Termin aus. Ich sollte ihn mit dem Auto abholen und wollte uns dann treffen. Und ich holte ihn ab und ich dachte, ist das nicht schön? Ein junger Christ, so ganz selbstständig, kommt auf dich zu, wenn er Fragen hat. Man braucht sich gar nicht groß, um ihn zu kümmern. Und ich traf ihn und wir fuhren nicht zu ihm nach Hause. Er sagte, wir fahren zu meiner Freundin. Ich dachte, aha, da hat er wahrscheinlich seine Probleme. Ist gut. Ich habe mich innerlich schon so auf Problematik Freundin eingestellt. Und dann kamen wir zu seiner Freundin und er sagte, wir gehen hier in die Stube, die warten alle schon. Ich sagte, wer alle? Und dann machten wir die Tür auf und da saß seine Freundin, die Eltern seiner Freundin, ehemalige Lehrer von ihm, mit denen er befreundet war, seine Geschwister, ungefähr 12 bis 15 Leute. Er sagte, in den letzten 3 Tagen habe ich den Versuch zu erläutern, was ihr mir in Österreich beigebracht habt, wie man Christ wird. Und die kapieren das nicht, die haben sich alle noch nicht bekehrt. Und ich dachte, das wäre vielleicht gut, wenn du ihnen das nochmal erklärst. Und die saßen wirklich mit dieser Erwartung da, wollten sich für Jesus entscheiden, nicht alle. Wir wollten wissen, was mit diesem jungen Mann auf einmal los war. Und ich dachte, wenn einer so wie eine Rakete wächst und einen Blick für das Wesentliche bekommt, was soll man den noch groß betreuen? Wir haben weiterhin gute Gemeinschaft gehabt. Ich habe ihn im vergangenen Jahr gesehen und im Jahr vorher in Berlin. Und das, was er mir sagte, war folgendes. Bernhard, ihr habt uns zu früh allein gelassen. Ihr habt uns nicht lang genug betreut. Ihr habt uns selbst überlassen. Und ich bin gläubig, habe den Herrn lieb, aber da ist nichts mehr. Die erste Freude, die erste Begeisterung ist verschwunden. Der Elia hat den Elisa 20 Jahre lang betreut. Das ist eins der Dinge, die mich an dem Mai Thomas faszinieren. Wenn man so die letzten 20, 30 Jahre zurückschaut und so seine Fußspuren verfolgt, überall. Leute, die er immer wieder betreut. Nicht unbedingt, dass sie ihm ständig auf der Pelle hucken. Aber dass er ihnen einen Brief schreibt, sie mal mitnimmt, ihn nachfährt. Nach dem Krieg, so fing die Arbeit hier in Deutschland an, immer rübergekommen und die Einzelnen besucht. Immer wieder. Bis sie im Glauben standen und selbstständig waren. Und das ist notwendig, weil es der Auftrag ist, den Jesus uns gegeben hat. Machet zu Jüngern. Das heißt nicht, fall ihnen auf den Wecker. Und lass die ja nicht mehr los. Es gibt Zeiten der Ruhepause. Ich wiederhole noch einmal das neutestamentliche Team, das dem Elia und Elisa entspricht. Paulus und Barnabas. Barnabas hat den Paulus am Anfang betreut. Er hat ihn nicht zu Jesus geführt, aber hat geistlich Verantwortung für ihn übernommen. Hat ihn eingeführt in die Jüngergruppe, in die Gemeinde in Jerusalem und fühlte sich für ihn verantwortlich. Und als dann der Paulus sich zurückzog und die Gemeinde wieder Frieden hatte, das war so ein Heißsporn der Paulus, nachdem der zum Glauben kam, der musste überall an allen Ecken und Enden predigen, wo immer er hinkam. Und er konnte nicht gut predigen, es kam keiner zum Glauben. Er hatte noch nicht Gott vertraut, er hatte nur Freudigkeit darin und hat geübt. Und als er dann wegging, die Verfolgung zu stark wurde, aufgrund dieses Heißsporns Paulus, heißt es, die Gemeinde hatte Frieden im ganzen Land. Und Paulus zog sich zurück und er war ziemlich lange isoliert, allein. Und als der Barnabas dann loszog, ich glaube nach Antiochien, erinnert er sich irgendwo in der Nähe, ein paar hundert Kilometer entfernt, da sitzt der Paulus, den hole ich gerade. Und er ist nicht mit dem schnellen Wagen darunter gefahren, der ist gelaufen. Er brauchte nur zu fragen, Entschuldigung, wo wohnt hier Paulus? Und jeder wusste Bescheid. Paulus war auch dort ziemlich bekannt, aufgrund seines Zeugnisses. Er hat es wahrscheinlich nicht so schwierig gehabt, ihn zu finden. Aber er hat sich den langen Weg gemacht, hat sich die Mühe gemacht, über 100 Kilometer zu laufen, um diesen Mann wiederzufinden, Nacharbeit zu betreiben. Er hat ihn mitgenommen, nicht gesagt, Paulus, setz dich hin, hör mal zu, das tut dir gut, du kannst noch viel von mir lernen. Sondern Paulus, mach mit. Und dann wurden diese beiden ausgesondert zur ersten Missionsreise. Und wenn ihr das sorgfältig studiert und lest in der Apostelgeschichte 13, ich schlage es jetzt nicht auf, ihr könnt es einfach mal in Ruhe nachschlagen. Apostelgeschichte 13, die Verse 9 bis 11. Und dann immer weiter die folgenden Verse. Das ist die kritische Phase hier, 9 bis 11. Am Anfang der Missionsreise heißt es immer Barnabas und noch Saulus. Sondert mir aus, sprach der Geist Gottes, Barnabas und Saul. Barnabas und Saul. Barnabas und Saulus zogen los. Und dann kommt der Ort, wo dieser Saulus zum ersten Mal, also dem Zauberer Elimas, begegnet. Die Kraft Gottes, die er erkannt hat, im Glauben in Anspruch nimmt und gegenwärtig im Sieg lebt. Und Gott ihn bestätigt in dem, was er tut. Und schlagartig von dem Augenblick an heißt es Paulus und Barnabas. Paulus übernahm die Verantwortung für das Team. Barnabas trat zurück, hatte die Aufgabe der Anleitung zur Nachfolge abgeschlossen. Und Paulus war selbstständig. Das Ziel also, wenn wir andere anleiten zur Jüngerschaft, sie zu dem Punkt zu führen, wo sie aus eigener Abhängigkeit vom Herrn mit seiner Kraft rechnen, das ist das, was wir erreichen wollen. Letzter Punkt, D, praktische Anwendung. Was machen wir jetzt damit? Und ich gebe euch hier ein kleines Schema, ihr könnt es euch auf eure Situation hier übertragen. Keiner von uns ist in der Position eines Barnabas oder in der Position eines Elia. Ihr könnt mal versuchen, hier unten bei der Lahn oder so mal mit so einem Handtuch da reinhauen, aber ich glaube, keiner von uns ist direkt in dieser Situation, wo er diese Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Die meisten von uns leben noch nicht aus diesem gegenwärtigen Sieg mit Gott. Sie wollen es lernen. Und trotzdem dürfen wir hier schon lernen und üben und andere anleiten, um mit ihnen zu wachsen. Erste Frage, die du dir unter Gebet stellen sollst, wenn deine Zielsetzung abgegrenzt ist, wer? Wer sollte von mir angeleitet werden zur Nachfolge? Das kann man hier in der Bibelschule schon mal praktizieren. Nicht von oben herab, sondern auf der Stufe, wir wollen uns gegenseitig helfen. Man kann es in den Teams praktizieren. Wer will mit wem gemeinsam lernen? Denn die Gemeinschaft brauchen wir. Einer allein fällt zu schnell. Wenn du zurückkommst nach Haus für deine Gruppe, für deine Arbeit, und du solltest dich aktiv, praktisch beteiligen an christlicher Arbeit. Christen, die sich nicht aktiv beteiligen, sind ungehorsam. Weil Gott für jeden von uns einen Auftrag hat. Nicht jeder wird die gleiche Arbeit tun, aber jeder sollte sich beteiligen. Die erste Frage also, wer? Die zweite Frage, die ich stellen sollte, ist, was? Was soll ich ihm vermitteln? Was soll ich an Wahrheit ihm mitteilen? Inhaltlich. Und hier geht es zunächst um die Bedürfnisse, die der andere hat. Wenn unsere Bedürfnisse auf jeglicher Ebene nicht geistlich befriedigt werden, vom Glauben her wirklich zufriedengestellt werden, werden wir nicht befähigt zum Dienst, weil wir ständig uns darum kümmern, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Ich frage also, welche Bedürfnisse hat der, den ich anleite, zur Nachfolge? Und wie kann ich diesen Bedürfnissen begegnen? Nicht nur auf der geistlichen Ebene, sondern ganz konkret, fangen wir vielleicht auf der geistlichen Ebene an, weiß er mit der Bibel umzugehen? Wenn nicht, brauche Anleitung. Kann er beten? Wenn nicht, brauche Anleitung. Kann er seine stille Zeit sinnvoll gestalten? Wenn nicht, brauche Anleitung. Und es wäre gut, wenn wir uns hier einmal so ein bisschen umeinander kümmern, uns gegenseitig helfen. Verantwortung füreinander übernehmen, nicht einer für alle. Einer für einen oder für zwei. Nicht von oben herab, ich will dich anleiten, sondern wir wollen uns gegenseitig helfen und uns zuspitzen, schärfen im Glauben. Welche Bedürfnisse hat er in seinem persönlichen Leben? Einige von uns sind belastet durch ihre Vergangenheit. Andere von uns sind belastet durch ihren Charakter, durch ihr gegenwärtiges Verhalten. Einige von uns sind belastet durch unterschiedliche Dinge, je nachdem, was hat er hier für persönliche Bedürfnisse. Dazu gehört alles, nicht nur die Bereiche, wo ich belastet bin, auch meinetwegen, nehmen wir ganz praktische Dinge, Kleidung. Wenn ich einen anleiten will zur Nachfolge, gehört der Bereich der Kleidung mit dazu. Nicht nur der fromme Bereich, sondern der ganze Mensch soll ja zu einem Jünger Jesu werden. Und es gibt einige Leute, die Jünger Jesu sein wollen und wie so ein Lumpenlottchen oder Lumpenotto. Durch die, haben wir ein Otto? Nee, ich meine nicht unseren Otto. Durch die Gegend laufen. Und die sagen, ach, Gott sieht doch aufs Herz, alles andere ist doch egal. Stimmt schon, Gott sieht das Herz, aber wir nicht. Wir sehen dein Herz nicht. Wir sehen dein Äußeres. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wenn diese Ordnung nicht auch äußerlich sichtbar wird, dann kann man mit Recht bezweifeln, ob du diesen Gott der Ordnung überhaupt kennst. Wir hatten bei den Campus-Mitarbeitern einige Leute gehabt, die absolut keine Ahnung hatten in Bezug auf Kleidung. Furchtbar, wie die rumliefen. Und ein Mädchen, die zu uns kam und die lief rum wie so, ja, so eine Tante um die Jahrhundertwende. Halleluja-Zwiebel und lange Röcke und furchtbar. Und so ganz fromm, geistlich, wie es im Bilderbuch steht. Und das ging nicht lange gut. Und dann sagte ihr das Mädchen, mit dem sie zusammen arbeitete, du, lass uns ein bisschen mal überlegen, wie du dich noch netter machen kannst. Sie sagte, hä? Und dann haben sie daran gearbeitet. Und die sah nach einem halben Jahr so hübsch aus, der hat ihre Eltern besucht. Die Eltern waren nicht so fröhlich, dass die bei Campus da mitgearbeitet hat. Die wollten es nicht. Die Tochter war Lehrerin, hatte eine gute Stelle gehabt und die wollten es gar nicht. Und dann kam die Tochter nach Haus und die Eltern haben Schock gekriegt. Sie haben gesagt, sag mal, du bist ja förmlich aufgeblüht. Du hast ja einen netten Haarstil. Du bist ja hübsch angezogen. Was ist mit dir los? Und ich sagte, seitdem ich mit den Christen zusammen bin, hat sich das einfach so verändert. Und die Eltern sind froh, dass die Tochter da mitarbeitet. Wir werden morgen hier weitermachen müssen und verschiedene andere Bereiche noch zusammentragen. Unsere Zeit ist leider ab. Ich wünsche euch eine fröhliche Ergebnis.